Das Internet ist für uns heutzutage nicht mehr wegzudenken. Webseiten wie freefm.de sind über nur einen Klick zu erreichen und können sofort in ihrem kompletten Funktionsumfang genutzt werden. Doch die Webseiten, die wir über Suchmaschinen erreichen können, machen nur einen ganz kleinen Teil aus. Unter der sichtbaren Oberfläche existieren zwei Bereiche, welche nicht auf herkömmlichem Weg erreicht werden können. Das Deep Web und das Darknet. Gerade im Darknet passieren viele illegale Aktivitäten, wie zum Beispiel Waffen- oder Drogenhandel. Wie gefährlich das Darknet sein kann, zeigt der Film Deep Web des Ulmer Filmemachers Stefan Cersosimo. Nach einem 4-Minuten-Film aus dem Jahr 2017 und einer großen Resonanz wird am Samstag, den 4. Mai, die Fortsetzung veröffentlicht. Wir haben mit Stefan vor der Premiere über seinen Film und das Darknet gesprochen. Um was es sich bei dem Deep Web und dem Darknet genauer handelt, hat er uns erklärt.
Das Deep Web ist so ein bisschen dieses Untergrund-Internet. Also wir kennen alle dieses normale Internet, was wir jeden Tag benutzen. Und da gibt es noch ein anderes Internet, das kann man sich so vorstellen wie so ein riesen Eisberg, wo ein kleiner Teil über Wasser ist und der größte Teil unter Wasser. Und alles, was unter Wasser ist, ist so dieses Deep Web. Das sind alles so Datenbanken und einfach Seiten, die über normale Suchmaschinen nicht gefunden werden. Und das nennt sich Deep Web. Und in diesem Deep Web gibt es halt noch einen kleinen Bereich, der nennt sich Darknet oder Dark Web. Und ja, und da ist es halt so ein kleiner Marktplatz für illegale Aktivitäten, wo jetzt auch öfters in der Presse ist, sowas wie Waffenhandel, Kinderpornografie, Tierquälerei, allen möglichen kranken Scheiß, wo normalerweise nicht im Internet ist. Was man auch sagen muss, wenn man im Darknet unterwegs ist, ist es alles so anonym. Irgendwie wird das so verschlüsselt, dass man da irgendwie nicht gefunden werden kann. Also man tut komplett anonym surfen. Also es ist dann man bewegt sich halt komplett frei. Aber es hat nicht nur negative Eigenschaften des Darknets, es gibt auch positive. Zum Beispiel in irgendwelchen Ländern, wo jetzt ein bisschen Unterdrückung herrscht und nicht so eine Meinungsfreiheit und so Demokratie. Da haben sich Reporter ja meistens so ein bisschen schwer, die Informationen nach außen zu bringen oder in die restlichen Länder. Und da benutzen sie auch das Deep Web und das Darknet.
Da können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Hat man so eine grobe Vorstellung, wie viele Seiten sich denn jetzt in diesem unsichtbaren Teil des Internets befinden, oder ist das so eine Art bodenloses Fass eigentlich, wo man nicht so richtig was errechnen kann?
Also ich denke mal, bodenloses Fass trifft es eigentlich ganz gut. Also es gibt verschiedene Statistiken und Studien, wie groß das ist, aber anscheinend soll das 500 Mal größer, also circa 500 Mal größer sein als das normale Internet. Aber jetzt ganz genaue Zahlen kann ich nicht sagen. Also auf jeden Fall viel, viel größer als das normale Internet, was wir benutzen.
Ich denke mal, dieses Bild, was du vorhin auch ein bisschen gezeichnet hast mit dem Eisberg, wo nur sie die Spitze rausragt und der größte Teil noch unter dem Wasserspiegel ist, trifft es da, visualisiert es sehr gut. Ja, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen auch angesprochen, was für Seiten es denn dort so gibt. Unterscheiden die sich auch so in ihrer Art, wie sie gestaltet sind, so von denen, die wir im normalen Internet quasi finden?
Also ich muss zugeben, ich habe zwar einen Film drüber gemacht, habe mich mit der Thematik beschäftigt, aber ich war jetzt noch nie wirklich aktiv im Darknet so, weil ich einen fiktiven Film machen wollte, also rein unterhaltungstechnisch. Aber ich habe mich natürlich schlau gemacht, weil ich wollte ja keinen Mist erzählen oder keinen Mist drehen, sagt man es mal so. Und die Seiten, die ich jetzt gesehen habe, anhand von Screenshots, Videos und irgendwas, wo halt im normalen Web waren, die waren sehr, sehr einfach gestrickt. Also das sah so ein bisschen aus wie die Anfangszeiten vom Internet. Also was Professionelles habe ich jetzt da nicht gesehen. Das war alles sehr, sehr einfach gestrickt.
Auch schon die Inhalte dort hat man ja angesprochen. Also da gibt es ja dann allerhand Sachen, die dort quasi dann auch auf einem illegalen Weg quasi vertrieben werden. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz sagen, was da so die bekanntesten Sachen sind, die man da so findet.
Also ich glaube, das Bekannteste, was es da gibt, war diese Seite, die hieß Silk Road. Da haben sie auch, glaube ich, den Gründer erwischt, das war irgendeiner in Amerika. Und der hat einfach eine Seite betrieben, wo er halt Drogen verkauft hat. Ich glaube, nur Drogen, kann sein auch Waffen und so, jetzt weiß ich nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall, Drogen war da ein großes Thema. Und der hat das einfach weltweit verkauft über diese Darknet-Seiten. Das heißt, man hat Drogen per Post bekommen. Und den haben sie dann irgendwann mal verhaftet und hat, glaube ich, auch lebenslänglich bekommen. Einer der größten Darknet-Dealer, der kam hier auch aus der Region, aus Ulm. Da hat, glaube ich, ein größerer TV-Sender letztens eine Reportage über den gemacht. Und der hat das auch ganz gut erklärt, da hat eine Seite und hat halt die ganze Welt bedient mit Drogen.
Im Darknet ist es ja, da laufen die Sachen dann ja auch anders. Man kann ja nicht genau mit Bankeinzug oder sowas bezahlen. Und man kann ja die Sachen auch sicher nicht zu seiner Hausadresse dann liefern lassen. Also da werden dann ja auch Vorkehrungen getroffen, denke ich mal. Wie funktioniert denn das im Dark Web? Weil das ist ja auch noch eine wichtige Sache.
Also, so wie ich das jetzt rausgefunden habe, bezahlen die alle mit so einer Kryptowährung. Bitcoins, das ist, glaube ich, ein großer Begriff für viele. Gell? Da haben, glaube ich, viele Menschen, glaube ich, in letzter Zeit investiert und sich da erhofft, große Gewinne zu erzielen. Und diese Kryptowährung ist, glaube ich, auch komplett anonym. Also, da wird, glaube ich, nichts mit Name und Adresse gemacht. Und wie man da ganz genau die Drogen bestellt, ich weiß es nicht, ob das ist normaler Bestellvorgang ist, dass man reingeht, sich irgendwie anmeldet, sagt, da und da wohnt man bezahlt mit Bitcoins und kriegt das zugeschickt. Oder ob man da irgendwelche, keine Ahnung, Sicherheitsfragen beantworten muss oder sonst irgendwas. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass man sich darüber auf jeden Fall Drogen, Waffen und sonstige Sachen kaufen kann. Ich glaube, der Amoklauf in München, der Mann, der das damals gemacht hat, der hat, glaube ich, auch seine Waffe aus dem Darknet raus. Also auf jeden Fall, es funktioniert mit dieser Lieferung. Wie genau der Ablauf, das kann ich jetzt nicht sagen.
Dieses gesamte Konstrukt des Darkwebs, das zieht natürlich auch viele Leute an, die einfach mal gucken wollen, wie das aussieht. Was glaubst du, macht denn die Faszination jetzt genau in diesem Teil des Internets aus?
Natürlich, die menschliche Neugier ist natürlich unfassbar groß. Das kennen wir, glaube ich, alle, wenn man sich irgendwie einen verbotenen Horrorfilm angeschaut hat, früher als kleiner Junge. Da war halt immer so diese Faszination schon immer da. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch bei dem Dark, denn man hört sehr, sehr viel darüber und möchte das halt einfach mal selber alles anschauen. Und wie gesagt, die menschliche Neugier, die treibt da schon viele Leute da rein. Darum geht es ja natürlich auch in meinem Film, gell? Dass ein junger Mann halt sich wegen der Neugier immer tiefer in das Deep Web bzw. in das Darknet hineinbegibt. Und ja, das ist natürlich ein großes Thema. Und ich denke auch, dass viele User deswegen auch da aktiv sind, um einfach zu schauen, was da drin los ist, ob das alles so stimmt, ob alles so krass ist. Und ja.
Was sind denn jetzt genau die Gefahren, die sich aus dem Darknet ergeben, wenn man sich da so rumtreibt?
Also die Gefahren ist, dass man da auf falsche Leute trifft. Also man muss ja so sehen, es gibt ja auch viele, die Hacker, die da unterwegs sind. Also das heißt, der Computer kann gehackt werden. Man kann seine Online-Bankdaten irgendwie da verlieren. Die Webcam kann gehackt werden. Aber man kann auch natürlich eine Zielscheibe sein für irgendwelche Leute. Ich meine, bei sowas bei bestimmten Seiten tummeln sich natürlich auch irgendwelche kranke Leute rum, ob das jetzt irgendwelche Mörder sind oder sonst irgendwas. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand da gerne möchte, dass da irgendwie seine Adresse oder sein Bild oder sonst irgendwas veröffentlicht wird. Also ich denke mal, man kann schnell zu einer Zielscheibe werden, wenn man sich da rumtreibt, wenn man da nicht irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen trifft.
Die Gefahren oder die Probleme im Dark Web, die illegalen Aktivitäten sind ja bekannt und es ist ja auch bekannt teilweise, auf welchen Seiten die passieren. Warum ist es denn jetzt so schwierig für die Justiz dort dann konkret zu handeln?
Also die Justiz, so wie man das jetzt natürlich von den Medien mitbekommt, ne, macht eigentlich schon relativ viel, also sie nehmen viele Seiten hops. Das Schwierige ist natürlich diese Anonymität, also das heißt, dass diese Seitenbetreiber oder diese User natürlich komplett anonym sind, aber ich glaube, letztes Jahr haben sie, glaube ich, einen riesen pädophilen Ring hochgenommen mit 90.000 aktiven Usern und das ist natürlich mega geil, dass die Justiz das hinbekommen hat. Also ich glaube mal, wo ich angefangen habe, den Film zu produzieren, das war so 2016, 2017, war das ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich glaube, in diesen letzten 2 Jahren ist die Polizei und die Justiz gehen da schon mit eiserner Hand vor, was ich auch gut finde und was man halt von den Medien mitkriegt, die nehmen schon regelmäßig irgendwelche Seitenhops und werden da natürlich auch immer fitter.
Okay, und da muss man natürlich auch noch sagen, wie du vorhin schon angesprochen hast, es hat ja nicht nur diese negativen Aspekte, sondern es wird ja auch für sehr, jetzt kann man es mal sagen, gute Zwecke genutzt oder für Zwecke, die jetzt nicht auf einer, wenn man es mit 30 kriminellen Basis geschehen. Was kannst du da so für Beispiele nennen, konkret?
Also ich ein direktes Beispiel kenne ich jetzt nicht, aber man liest das halt oder man informiert sich da, dass viele Reporter, wie gesagt, in irgendwelchen Ländern, wo jetzt die Demokratie nicht so groß geschrieben wird und die Pressefreiheit extrem eingeschränkt wird, dass diese Menschen dann ihre Informationen und ihre Nachrichten, ne, über das Darknet mit der restlichen Welt halt teilen. Und da kommt natürlich diese Anonymität den Leuten natürlich zugute. Diese Richtung, natürlich auch jetzt, denke ich mal, auch irgendwelche Freidenker, die sich im Darknet aufhalten, die jetzt keine bösen Absichten haben, aber sich vielleicht irgendwie austauschen wollen mit neuen Technologien oder vielleicht Angst haben, dass irgendwie was geklaut wird oder sonst irgendwas, denen kommt natürlich diese Anonymität auch zugute. Also wie gesagt, es ist nicht alles negativ, hat auch was Positives und das ist natürlich Ansichtssache. Ne? Heutzutage, die eine Hälfte schreit, man soll mehr Überwachungsstaat, die andere Seite schreit mehr Anonymität. Ja, jeder Mensch sollte da für sich gucken, was das Richtige ist.
Und dann kommen wir jetzt auch mal auf den Film zu sprechen, der ja über das Dark Web handelt. Was hat dich grundsätzlich erstmal dazu veranlasst, einen Film über diesen Teil des Internets zu drehen?
Also ich habe, die Geschichte war so, ich habe irgendeine stumpfsinnige Arbeit gemacht, also irgendwas retuschiert oder irgend sowas, also irgendwas, wo man den Kopf nicht wirklich braucht. Und nebenzu habe ich dann immer irgendwie Musik gehört oder irgendwelche Geschichten, Hörbüchern. Und irgendwann habe ich ein YouTube-Video gehört und das waren, glaube ich, die 10 krassesten Deep-Webseiten. Dann habe ich das gehört und irgendwann, ich musste dann so aufhören mit der Arbeit, weil ich mir einfach gedacht habe, was ist das für kranke Fantasien, so, ne? Irgendwas Sexsklaven und weißt du, und ich denke, boah, da übertreibt ja einer komplett, ne? So Hollywood-mäßig. Und dann habe ich mich da also schlau gemacht, alles gestoppt, gegoogelt und dann habe ich rausgefunden, dass das ja real ist, also dass das wirklich gibt. Und so habe ich natürlich da immer mehr weiter recherchiert, habe dann natürlich meinem Umfeld davon berichtet. Und die waren natürlich auch alle geschockt. Also unser ganzes Leben oder unsere ganze Welt hat sich so um 2-3 Zentimeter verschoben, wo wir einfach rausgefunden haben, dass das real ist und was es eigentlich alles auf der Welt gibt und wie die Menschen eigentlich so drauf sind. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist richtig krass. Und das gibt natürlich viel Stoff, um einen Film zu erzählen. Um eine schöne, sagen wir mal Anführungszeichen, schöne Geschichte erzählen, interessante Geschichte erzählen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich produziere einen Film über das Deep Web.
Wann ist der, es war ja erstmal nur so ein Kurzfilm von 4 Minuten. Wann nochmal ist der erschienen?
Also der ist 2017, März erschienen. Da haben wir eine kurze Version gemacht von 4 Minuten. Und wir haben auch damals nicht gewusst, dass das so eine Welle schiebt. Also wir haben das gemacht, haben das veröffentlicht. Größere YouTuber sind auf den Film aufmerksam geworden. Die haben den auch dann gerepostet und nochmal hochgeladen. Ich habe enorm viel Feedback bekommen. Und ja, seit 2 Jahren hieß es immer eine Fortsetzung. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Da muss was sein, da muss was sein, da muss noch was kommen. Und da haben wir einfach entschieden. Also ich habe nochmal mit dem Team geredet, wo damals beteiligt war. Und ich habe eine Fortsetzung geschrieben. Das Drehbuch war fertig und die Leute, die hatten alle Lust, da mitzumachen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt bringen wir die Geschichte zu Ende. Und ja, und jetzt sind wir soweit. Jetzt ist die Geschichte zu Ende und stehen wir kurz vor dem Release.
Was ist die Handlung des Filmes?
Also die Handlung des Films ist, dass ein Jugendlicher sich im Deep Web auffällt und sich immer krankeren Scheiß anschaut. Und er geht immer tiefer in das Deep Web rein und irgendwann stößt er auf eine Seite. Und auf dieser Seite macht er irgendwann einen Fehler und dann wird er Zielscheibe von sehr, sehr kranken Menschen. Und das ist so mal die Logline von dem Ganzen. Der erste Kurzfilm, also die ersten paar Minuten sind öffentlich online, die kann sich jeder anschauen, so ein bisschen zum Anteasern. Und ja, darum geht es. Und jetzt in der Fortsetzung, in dem ganzen Film, ist es halt, wie er mit der Situation zurechtkommt.
Quasi auch so eine, wie wir es mal angesprochen haben, so jemand, der einfach mal so auf Spaß mal reingeguckt hat, dann sich da drin verloren hat. Hat man da irgendwie auch Experten dann zu Rate gezogen für das Thema, so um sich ein bisschen da so reinzufuchsen, oder hast du komplett von Anfang gesagt, der Film soll in erster Linie entertainen, also unterhalten, und deswegen soll der jetzt auch nicht so, ja, so übelst verkopft sein?
Also der Film dient rein zur Unterhaltung, das sind alle meine Projekte, also meine Filmprojekte, also ich bin da nicht so irgendjemand, der da irgendwie darauf achtet, dass alles hundertprozentig perfekt ist und so. Ich meine, viele sagen auch, das ist das Darknet, wo der Schauspieler oder der Hauptcharakter sich rumtreibt. Aber ich fand, Deep Web klingt halt besser. Und dann nehme ich mir einfach die künstlerische Freiheit raus und nenne das Ganze Deep Web. Und zu Rate gezogen Experten, also ich habe mir das Internet zu Rate gezogen. Da gab es viele Berichte auch von richtigen Cyberkriminologen oder wie die alle heißen und so. Da habe ich mir alles durchgelesen. Also wir haben schon viel recherchiert, auch geguckt, ob das überhaupt machbar ist, ob das in diesem Film, was da passiert, ob das auch alles der Realität entspricht, ob das wirklich sein könnte. Und das stimmt alles, so wie es ist. Und ja, wie gesagt, das reine Unterhaltung.
Und der Film wurde ja auch hier in Ulm gedreht. Die Drehorte sind zumindest hier in Ulm und auch die Schauspieler. Hast du dir einfach gedacht, so, man nimmt sich jetzt so das, was man eh in der Region schon zur Verfügung hat, was gut ist? Oder hat das auch noch einen bestimmten Hintergrund?
Also man muss ja so sehen, die Filmkunst ist eine sehr kostspielige Sache. Alles kostet beim Film. Und da wir natürlich alle aus der Region Ulm sind und wir hier ein riesen Netzwerk haben, trifft sich natürlich, dass wir den Film ja hier produzieren. Und die Jungs und die Locations sind alle aus der Region. Ich glaube, das weiteste war Günzburg, wo wir was gedreht haben. Aber sonst war das alles in Ulm. Und natürlich, wenn man in Ulm wohnt, dann hat man natürlich auch die Connections für verschiedene Locations oder für Darsteller oder sonstiges. Und dann trifft sich das eigentlich relativ gut. Und man muss ja auch sagen, ein Film ist halt sehr, sehr schön von der Kunst her, aber es ist halt enorm kostspielig. Und deshalb muss man auch gucken, dass man die Kosten so gering wie möglich hält.
Auf jeden Fall. Und ein Film, der ja wo viel ja auch übers Internet dann quasi funktioniert, wo die Rahmenhandlung quasi auf dem Internet beruht, da ist dann der eigentliche Drehort so die Location, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Regisseure dann sagen, man setzt den Film in einer größeren Stadt in Berlin oder so, weil man dann einfach diese kosmopolitische Komponente da noch hat, aber ich denke mal, das ist bei dem Film dann auch eher, ja, nicht unbedingt notwendig, da das ja in allen Zimmern passieren kann, ja. Theoretisch.
Also wir haben schon ein paar Angebote gekriegt für Kooperationen in anderen Städten, aber wir wollten, also mir war wichtig, dass das Kernteam dabei ist. Der Mike, der Hauptdarsteller, und der Jonathan ist mein Schauspielcoach, dass die auf jeden Fall mit dabei sind. Und ja, wir haben halt einfach beschlossen, wir machen das in Ulm. Wir müssen ja auch gucken, also Film ist natürlich mein Hauptberuf, damit verdiene ich meine Brötchen, für die anderen ist es das nicht. Und man muss natürlich auch gucken, dass es zeitlich für alle passt und alles, gell?
Mhm. Wie lange hat es denn jetzt gedauert, diese Fortsetzung zu drehen? Sie hat ja in Anführungszeichen nur 20 Minuten Laufzeit. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es ein großer Aufwand ist, das dann noch irgendwie, ja, unterzubringen.
Also die Produktion, reine Produktionszeit war eine Woche. Hört sich jetzt wenig an, aber war eine intensive Woche. Mhm. Und die Laufzeit 19 Minuten, ja, war auch beabsichtigt so, weil die ganze Story erzählt eine Offline-Stimme. Das heißt, jemand spricht und erzählt die Geschichte. Eine Art Hörbuch, aber es ist ein Film. Und die Geschichte war für mich zu Ende. Ich wollte sie jetzt nicht krampfhaftig auf 90 Minuten hochziehen, weil dann wäre das ein bisschen Verrat an mich und Verrat an die Kunst gewesen. Es sind wundervolle 19 Minuten, muss ich ja sagen. Aber es ist wirklich so. Und die Geschichte ist einfach zu Ende. So, die Geschichte hat jetzt ein Happy End, in Anführungszeichen. Und ich habe das so gefühlt, dass es jetzt zu Ende ist. Und ich wollte da jetzt keine krampfhaftigen 90 Minuten machen und von 90 Minuten 60 Minuten irgendwelche Leute langweilen. Ich wollte einfach einen geilen Film machen, ein geiles Produkt. Und das ist aus meiner Sicht mir gelungen. Und ich denke mal, die 90 Minuten ist für mich jetzt kein negativer Aspekt, sondern es ist alles auf den Punkt gebracht und es ist genauso, wie ich es wollte. Und bis jetzt, das Feedback, also wie gesagt, viele Leute haben den ja schon gesehen, auch Filmproduzenten und auch YouTuber und so, und bis jetzt war die Resonanz sehr, sehr gut, und die haben auch alle gemeint, hätten wir das jetzt länger gezogen, dann wäre es ein bisschen fake geworden. Und das wollte ich nicht, auf gar keinen Fall.
Okay, und wenn der Regisseur ja schon erstmal mit dem Film zufrieden ist, ist es ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und dann wird es ja vielleicht auch den Zuschauern gefallen. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal bei dir, Stefan, für deine Zeit hier, dass du hierher gefunden hast. Und würde noch sagen, du kannst jetzt unseren Zuhörern auch noch mal deine Sachen sagen, die dir noch mal richtig am Herzen liegen.
Ja, also würde mich freuen, wenn ihr euch den Film anschaut. Wie gesagt, die ersten 4 Minuten von dem Film, die sind online. Schaut ihr euch an, nehmt euch mal die Zeit. Und die Kurzfilmvariante ist auch so eine Art Teaser, Trailer. Und bis jetzt, jeder, der den angeschaut hat, hatte Lust auf mehr und will sich auf jeden Fall die Fortsetzung anschauen. Wir sind junge Filmemacher aus Ulm und aus Deutschland. Und wir wollen was bewegen. Und wir sind gerade auf dem besten Weg dazu. Und schaut es euch an. Wir wollen keinen Support, wir wollen euch unterhalten und wir wollen, dass ihr dem Film eine Chance gibt und das anschaut. Und ihr werdet nicht enttäuscht sein.
Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.